In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste die ganze Veranstaltung hier. Und heute wird es um das Thema Paralleljustiz gehen. Dazu habe ich bei mir heute Dr. Frank Heller, Oberstaatsanwalt und Abteilungsleiter einer Wirtschaftsabteilung, was eigentlich erstmal nichts mit Paralleljustiz zu tun hat. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selbst vor. Herzlich willkommen und erklärst, warum du überhaupt zu diesem Thema Paralleljustiz gekommen bist.
Ja, hallo Sebastian. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Frank-Michael Heller. Ich bin, wie du schon sagtest, Oberstaatsanwalt und für das Thema Paralleljustiz aber zuständig, weil ich das für die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz bearbeite, als ein Thema, also das einzige Thema, was ich für die Senatsverwaltung noch bearbeite. Ansonsten bin ich als Oberstaatsanwalt tätig. Das Thema umfasst aber nicht nur Paralleljustiz an sich, sondern auch die Konfliktlösung in migrantisch geprägten Communities in Berlin.
Mal kurz sagen, den Bogen zu schlagen zum Thema Senatsverwaltung. Du warst bei der Senatsverwaltung zur Erprobung. Ich meine, 2017 war das für mehrere Jahre.
Genau, ich war Abgeordnet an die Senatsverwaltung von 2016 bis 2021 und habe dort die Organisation der Gerichte und Strafverfolgungsbehörden als Thema gehabt. Und da gehörte alles Mögliche dazu, unter anderem eben auch Paralleljustiz.
Und um das mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären, Erprobung bedeutet, dass dann, wenn man irgendwann befördert werden soll, man erprobt sein muss, also bei einer vorgesetzten Dienstbehörde eine Zeit lang gearbeitet haben muss, um die Dienst- und Fachaufsicht ausgeübt zu haben und da nochmal eine spezielle Expertise bekommen zu haben. Und bei den Strafverfolgungsbehörden sind das dann klassischerweise entweder die Mittelbehörde, also die Generalstaatsanwaltschaft oder eben die Senatsverwaltung für Justiz, das Justizministerium als die Oberbehörde. Und das sind dann eben die Schleifen, die man da in seinem Karriereweg drehen muss. Du warst, hast du mir gerade auch nochmal erzählt, allerdings schon vorher mit dem Thema Paralleljustiz beschäftigt. Und bevor wir darauf nochmal kurz im Detail zu sprechen kommen und auf den konkreten Fall mal zu sprechen kommen, einfach erstmal als Teaser. Paralleljustiz bedeutet, dass es eine quasi außergerichtliche Streitschlichtung gibt, die aber quasi möglicherweise nicht mit der deutschen Rechtsordnung vereinbar ist. Das heißt, wir haben Personen, die in Konflikt miteinander geraten und die sich dann an Friedensrichter, an Imame und so weiter wenden, die dann quasi das Ganze regeln. Und wir stehen dann da als Strafverfolgerinnen und Strafverfolger und haben auf einmal Zeugen und Geschädigte und Angeklagte da sitzen, die sagen, hat sich doch alles schon erledigt, wir haben das doch schon quasi außergerichtlich in einem parallelen Justizverfahren geklärt. Vielleicht stellst du erstmal kurz den Fall, den du da mitgebracht hast, der das Ganze auch quasi für dich so mit ins Rollen gebracht hat.
Genau, kurz ergänzen kann ich noch, was uns natürlich besonders ärgert, ist, dass Teil dieser außergerichtlichen Einigung, es wäre ja gar kein Problem, wenn das alles offengelegt würde in unseren Hauptverhandlungen, was da besprochen wurde, was da an Geld gezahlt wurde und das alles in die staatliche Entscheidung einbezogen werden kann. Tatsächlich werden wir aber ja regelmäßig dann konfrontiert mit Aussageverweigerungen, mit Behauptungen, das hätte alles gar nicht gestimmt und zwar auf beiden Seiten, sodass also wir den Eindruck bekommen aus unserer Sicht, dass auf einmal Angeklagte und Opfer gemeinsame Sache machen, um eben den Freispruch herbeizuführen. Freispruch deshalb, weil man hat sich ja bereits außergerichtlich auf irgendeinen Betrag geeinigt und da ist eben keine Freiheitsstrafe, die der Staat noch verhängt, eingepreist, die dadurch dann eben verhindert werden soll. Das ist also das, was uns ärgert. Aber nun zu dem Fall an sich. Wir bekommen das nur sehr selten mit, wirklich im positiven Sinne, dass das Paralleljustiz gewirkt hat. Oft kriegen wir nur diese merkwürdigen Auswirkungen mit, dass keiner mehr mit uns sprechen will, dass Aussagen relativiert werden. In diesem Fall, den ich jetzt schildere, haben wir das tatsächlich mal feststellen können. Da war es so, dass ein verstorbener Intensivtäter, der vor einigen Jahren erschossen wurde auf dem Tempelhofer Feld, der und seine Brüder sind in Streit geraten mit der Familie. Da ging es eigentlich um Lächerlichkeiten, um verletzte Ehre. Jedenfalls traf man sich zur Aussprache dann in Neukölln in der Emser Straße, wo die Kaffee hatten. Und es kamen die drei Brüder an und trafen auf etwa 20 Leute aus dem Umfeld der. Und in der Folge gab es dann einen lautstarken Streit auf der Straße. Es fielen Schüsse. Wir konnten später feststellen, dass wahrscheinlich versucht wurde, den die Füße zu schießen. Es war nicht beabsichtigt, die zu erschießen. Aber Querschläger haben die an den Beinen verletzt, sodass diese drei, die Brüder waren die Verletzten, die Gebrüder haben sich dann zu ihrem Auto geflüchtet und sich selbst ins Krankenhaus eingeliefert. Als dann die Polizei erschien vor Ort, haben die noch Anwesenden erzählt, die hätten auf sie geschossen, also genau umgedreht. Als dann die Polizei die drei Brüder im Krankenhaus damit konfrontierte, sagten die dann, also wir sind normalerweise, halten wir uns an das Gesetz der Straße und machen keine Aussagen, aber wenn wir hier zu Unrecht bezichtigt werden, dann wollen wir eben doch was sagen, sodass dann auf einmal eine Aussagebereitschaft bestand. Nun ist es so, dass man Aussagen vor der Polizei haben natürlich geringeres Gewicht, als wenn sie vor einem Ermittlungsrichter gemacht werden. Deshalb habe ich die ermittlungsrichterliche Vernehmung beantragt. Der Vorteil ist, dass man, falls die Aussagen später nicht mehr so wiederholt werden, man den Ermittlungsrichter immer noch hat, den man in der Hauptverhandlung als Zeugen darüber hören kann, welche Aussagen gemacht wurden. In dem Fall war das ein sehr erfahrener Ermittlungsrichter, der wenige Jahre vor seiner Pensionierung stand und der sich hervorragend vorbereitet hatte und diese drei Aussagen also auch aufgenommen hat. Dann war es so, dass es wurde Anklage erhoben. Wir warteten auf den Beginn der Hauptverhandlung und irgendwann sagte mir jemand, der einen Sprechschein abholte, eigentlich nur Sprechscheine holt man dann, wenn man Leute in der Haft besuchen will, die man nicht ohne Genehmigung des Staatsanwalts besuchen kann. Der sagte mir übrigens, ich habe gehört, da werden im Hintergrund Gespräche geführt, sie werden in der Hauptverhandlung keine Aussage mehr bekommen. Es geht eigentlich nur noch um den Preis zwischen den Beteiligten. Tatsächlich haben wir in einem anderen Verfahren durch Telefonüberwachungsmaßnahmen das Ganze bestätigt sehen können. Das wurde gesagt, da sei ein Hotscha involviert worden, der vermittelt habe. Ein Hotscha ist also irgendwie ein Gelehrter, auch Religionsgelehrter. Wer es war, wissen wir nicht, der jedenfalls zwischen den beiden Familien vermittelt hat. Und wo es tatsächlich darum ging, welchen Preis bezahlen jetzt die andere Familie, damit die dann in der Hauptverhandlung auch keine Angaben mehr machen. Der Preis soll wohl im Bereich von 130.000 Euro gelegen haben. Als die Hauptverhandlung begann, hatten die sich offenbar noch nicht geeinigt. Da trat nämlich der Hauptverletzte noch als Nebenkläger auf mit einem eigenen Rechtsanwalt. Und es sah so aus, als ob da noch eine Aussagebereitschaft besteht. Aber anscheinend waren das nur so die letzten Tage, in denen die beiden Familien sich noch nicht geeinigt hatten. Jedenfalls kurz danach haben die drei Brüder sich jeweils auf § 55 StPO, ein Auskunftsverweigerungsrecht, und zwar das vollumfänglich berufen, was ihnen tatsächlich auch zustand, weil man auch nicht völlig ausschließen konnte zu dem Zeitpunkt, dass die sich eventuell auch selbst strafbar gemacht haben könnten in diesem ganzen Geschehen. So dass wir dann also stattdessen den Ermittlungsrichter gehört haben in dem Verfahren. Ich hatte es ja nun schon gesagt, darum hatten wir ja die richterliche Vernehmung gehabt. Der Ermittlungsrichter war tatsächlich auch in der Lage noch, obwohl die drei Brüder ja sehr ähnliche Aussagen gemacht hatten, die noch so auseinanderzuhalten, dass es also auch individuell erkennbar war, was die gesagt hatten. Der hat auch auf meine Nachfrage hin gesagt, dass er mit all seiner Berufserfahrung, wie gesagt, kurz vor der Pensionierung, selbst absolut überzeugt ist, dass die drei ihm damals auch die Wahrheit gesagt haben. Und tatsächlich erfolgte aber ein Freispruch in dieser Sache, weil das Gericht sagte, aber wir konnten uns keinen eigenen Eindruck machen von den Aussagen und daher können wir uns auch keine Überzeugung bilden in diesem Fall. Nun war es aber so, dass aus anderen Gründen ich selbst zumindest für diesen einen Tatvorwurf auch einen Freispruch beantragt hatte, sodass da auch nicht weiter eine Überprüfung durch ein Rechtsmittel nötig war.
Aber das war dann auch einer der Fälle, die quasi überhaupt diese ganze Diskussion zum Thema Paralleljustiz in Gang gebracht haben. Denn es gab dann 2015 etwa ein Buch von Joachim Wagner, Richter ohne Gesetz, der das Ganze aufbereitet hatte, wo unter anderem auch dieser Fall mit eingeflossen ist und was dann auch dazu geführt hat, dass die Senatsverwaltung für Justiz sich des Themas angenommen hat und dann erstmal eine Studienauftrag gegeben hat, weil man natürlich gerade aufgrund der Bevölkerungsstruktur in Berlin davon ausgegangen ist, dass hier dieses Thema Paralleljustiz dann eben durchaus verbreiteter ist, hier am ehesten Ansatzpunkte zu finden sind dafür, um das Ganze mal auszuforschen, was sind eigentlich die Ursachen, was sind die Probleme und so weiter. Fangen wir nochmal kurz sozusagen an der Stelle an. Eigentlich, wenn Rechtsfrieden auf andere Art und Weise hergestellt wird, kann uns das doch vollkommen recht sein. Also ich meine, das ganze Zivilrecht beruht irgendwie darauf, bestenfalls irgendwelche Vergleiche geschlossen werden und es überhaupt keiner Verurteilung bedarf. Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Instrument im Strafverfahren, um insbesondere eben genau da wieder den Rechtsfrieden herzustellen. Was stört uns jetzt genau eigentlich daran?
Genau. Das Wichtige ist, am Anfang standen wir völlig ahnungslos vor diesem Phänomen. Wir wussten nicht genau, womit wir es zu tun haben. Es ist tatsächlich erst durch die wissenschaftliche Forschung, die maßgeblich angestoßen wurde, tatsächlich auch durch die Senatsverwaltung für Justiz, die 2014 dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat bei Professor Rohe, ist uns tatsächlich überhaupt bekannt, was passiert in den Communities. Seitdem hat es noch mehr wissenschaftliche Forschung gegeben, insbesondere durch das Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle, die ein bundesweit angelegtes Forschungsvorhaben zur Konfliktlösung in Deutschlands pluraler Gesellschaft, also gar nicht bezogen auf Paralleljustiz, gemacht haben mit Feldforschungen in verschiedenen Städten. Ein Jahr lang haben Forscher, die in den Communities die Menschen begleitet und bei Schlichtungen zugeguckt, unter anderem auch in Berlin. Und Ethnologen sind arbeiten so, dass sie nicht bewerten, die wollen verstehen und dadurch haben sie auch Zugang bekommen. Aber jedenfalls haben wir dadurch und auch durch andere Kontakte, die wir haben, einen ganz guten Eindruck inzwischen davon, was da läuft. Und man muss sehen, es gibt da eine ganz große Bandbreite von Personen, die sich einmischen, streitschlichtend, und von Zusammenhängen, in denen so Schlichtungen passieren. Was wir hier haben, ist einfach nur Kriminalität, die ihre kriminellen Geschäfte und Machenschaften schützen wollen, die sich gegenseitig schützen wollen und die dazu Mechanismen einsetzen der Schlichtung, die vielleicht auch dem ähneln oder gleichen, was in solchen migrantisch geprägten Communities ansonsten auch an Schlichtungen passiert. Nur dass dieses hier definitiv einen kriminellen Hintergrund hat, während es auch viele andere Schlichtungen gibt in den Communities, die überhaupt gar keinen Bezug zum Strafrecht haben und auch gar nicht anstößig sind, sondern die einfach nur dazu dienen, dass die Menschen gut zusammenleben, sich wieder zusammenfinden, das Ganze in den Traditionen ihrer Herkunftsländer, weil sie nur das dann auch verbindlich für sich feststellen können. Und das ist dann auch grundsätzlich was Positives. Zum Beispiel ist es so, dass wir gerade mit den Herkunftsländern der muslimischen Gesellschaften sind, es handelt sich in der Regel um sogenannte Schamkulturen, mit denen wir es hier zu tun haben, wo das Wort Entschuldigung gar nicht benutzt wird. Das ist eher was Christliches, dass es also alles wieder gut ist, wenn man sich entschuldigt hat. Bei den Schamkulturen geht es darum, dass alle Gesichtswahren zum Beispiel aus einer Sache wieder rauskommen, selbst der eigentlich was falsch gemacht hat. Und dazu dienen dann halt bestimmte Schlichtungsmechanismen, wo man gemeinsam dann Tee trinkt, auf Augenhöhe sich die Hand gibt und dadurch der Täter dem Opfer, dadurch, dass er dem auf Augenhöhe entgegentritt, auch das Gesicht wieder gibt, das Opfer sich aufgewertet fühlt, aber der Täter musste eben das Wort Entschuldigung nie sagen und gibt eben nur dadurch, dass er dann auch ein Blutgeld, irgendwie einen Preis zahlt, zu erkennen, dass er sich eigentlich, dass er derjenige war, der was falsch gemacht hat. Und dann ist eben auch im besten Fall der Rechtsfrieden in den Traditionen wiederhergestellt. Und das ist erstmal was Gutes, ganz unabhängig davon, welcher Fall das ist. Uns hier stört eben, dass wir es hier mit Straftätern zu tun haben, die sich und ihre kriminellen Geschäfte schützen durch solche Mechanismen, indem sie auf Opfer einwirken. Und das muss übrigens nicht nur wie in diesem Fall Kriminelle auf beiden Seiten betreffen. Ich hatte auch einen Fall, in dem Rocker eingewirkt haben auf Fußballfans, die überhaupt keine Rocker waren und keinen Bezug hatten zu Rockern und wo es auch so eine Einigung im Hintergrund gegeben hat, was wir auch nur rausgefunden haben, weil wir die Polizei mal haben weiter ermitteln lassen an einer Stelle, wo man eigentlich sonst wahrscheinlich nicht mehr weiter ermittelt hätte. Da hatten wir nämlich zu den Opfern, die nichts mehr sagen wollten vor Gericht, die Polizei mal nach Hause geschickt, um zu fragen, ob die eigentlich bedroht werden, die Opfer, weil wir wussten ja, die sind keine Rocker. Die haben mit den Rockern nichts zu tun, aber auf einmal dieses komische Verhalten vor Gericht. Alle Opfer waren mit dem Anwalt erschienen und wollten nichts mehr sagen. Und da hat sich eins dieser Opfer verplappert und sagte dann nämlich, und wenn sie noch fragen, und die waren alle ganz genervt, die Opfer von den Polizeibesuchen, und wollten mit der Polizei nicht reden. Der eine sagte, wenn sie noch Fragen haben, fragen sie meinen Rechtsanwalt, und nannte den Namen des Anwalts. Das war aber nicht sein Zeugenbeistand, sondern es war der Name des Verteidigers. Und daher wussten wir dann, dass offensichtlich der Verteidiger Gespräche geführt hatte oder unter Einbindung des Verteidigers Gespräche geführt worden waren zwischen Rockern und anderen und da irgendeine Einigung erzielt worden ist. Mit Sicherheit ist da Geld geflossen, bei Rockern ist aber natürlich auch immer, das haben wir auch sehr oft bei Paralleljustiz, diese Kombination aus dem Drohpotenzial, wenn man sich nicht einigt, dann gibt's halt richtig auf die Mütze oder man nimmt das Geld, das ist meistens so eine Kombination.
Haben die Rocker das irgendwie adaptiert aus anderen OK-Strukturen und anderen Kulturen oder sind die Rocker auch entsprechend kulturell geprägt von ihrer Herkunft her und so weiter, dass das ihnen schon bekannt ist?
In dem Fall waren das keine Rocker mit Migrationshintergrund, das waren ganz normale, die schon immer hier waren. Und deshalb meine ich ja, es handelt sich um Mechanismen, die Kriminalität und kriminelles Verhalten schützen sollen und die eben zur Hilfe genommen werden, weil es eben praktisch ist. Also es funktioniert ja auch, wie wir leider sehen müssen in unseren Verfahren.
Wie könnte man sowas jetzt durchbrechen?
Also, wir haben uns darüber schon viele Jahre Gedanken gemacht. Tatsächlich ist es so, dass wir als Justiz es eigentlich vor allem selbst in der Hand haben, ob wir uns manipulieren lassen oder nicht. Es ist so, dass wir, wenn wir erkennen, dass jemand, der am Anfang eine Aussage gemacht hat, die auch plausibel klang, jetzt auf einmal nichts mehr sagen möchte oder anfängt, was anderes zu erzählen, und wir Anhaltspunkte haben, dass das ein Sachverhalt ist, der typisch ist für Paralleljustiz, insbesondere wenn auf beiden Seiten der gleiche Kulturkreis steht, in dem Paralleljustiz auch typischerweise vorkommt, dass man dann durchaus den Mut haben darf, auch als Richter zu sagen, ich weiß genau, dass ihr mich jetzt hier manipulieren wollt. Und jetzt hören wir eben die Vernehmungsbeamten von damals als Zeugen und nutzen alle anderen Beweismittel, die es ja auch noch gibt und die es durchaus erlauben, eine Verurteilung darauf zu stützen. So ist es übrigens in dem Fall mit den Rockern dann auch gelaufen. Als die Richterin, der Richterin dann bekannt wurde, dass die sich im Hintergrund geeinigt hatten, hat sie eben die Vernehmungsbeamten gehört und hat dann darauf eine Verurteilung gestützt. Wir haben es also selbst in der Hand. Wir müssen uns nur tatsächlich trauen. Und deshalb haben wir in der Berliner Justiz, um auch alle Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren, was es mit diesem Phänomen auf sich hat. Erstens ein Ansprechpartnersystem eingerichtet, sodass alle Fälle, die bekannt werden, zusammengetragen werden. Jedes Jahr, jede Strafverfolgungsbehörde, jedes Strafgericht und die Familiengerichte haben jeweils eine Ansprechperson für Paralleljustiz. Alle Informationen werden bei der Senatsverwaltung gebündelt und dadurch das Thema auch im Bewusstsein gehalten. Das zweite ist, dass wir Leitfäden herausgegeben haben, die jetzt tituliert als Handreichungen in diesem Jahr nochmal neu erscheinen. Und zwar einmal für die Familiengerichte ein eigener, weil die ganz andere rechtliche Voraussetzungen haben. Und einmal für die Strafjustiz ein Leitfaden, der das nochmal schildert, worum es geht, wie das Phänomen einzuordnen ist, was man eigentlich machen kann. Und auf die Weise auch eben weiterhin sensibilisiert die Kolleginnen und Kollegen. Die Idee ist, dass alle neuen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder aber auch Richterinnen und Richter, die an den entsprechenden Behörden beginnen, gleich bei Dienstbeginn kontaktiert werden von der Ansprechperson für Paralleljustiz, diesen Leitfaden erhalten und das Angebot, wenn noch Fragen sind, sich an diese Ansprechperson zu wenden.
Nochmal kurz erstmal zu einem anderen Aspekt zurück. Gibt es eigentlich eine Art Rückkopplung, wenn es trotzdem zu einer Verurteilung kommt? Also die beteiligten Personen einigen sich darauf, wir zahlen 100.000 Euro und es kommt zu keiner Verurteilung und die Sache ist friedlich beigelegt. Und auf einmal konterkariert das die Justiz, indem man dann doch über die Vernehmung der Polizeibeamten und so weiter zu einer Verurteilung kommt. Hat das dann nochmal eine Auswirkung auf den ursprünglichen Deal, der da paralleljustiziell geschlossen wurde?
Ja, hat es. Wir werden das in aller Regel nicht mitbekommen. Wir kriegen ja sowieso ganz wenig nur mit in dem Bereich, weil es ja gerade darum geht, den Staat rauszuhalten aus der ganzen Sache. Wir kriegen das ja oft eher durch Zufall mal mit, durch Telefonüberwachungsmaßnahmen. Zu deiner Frage kann ich aber sagen, in einem Fall war es so, dass ein Opfer, auch ging auch um einen arabischen Clan auf der anderen Seite, das Opfer hatte 10.000 Euro erhalten als Lohn dafür, nichts mehr zu sagen vor Gericht und ihm war auch noch ein Rechtsanwalt kostenlos gestellt worden, den 55 StPO in der Hauptverhandlung durchsetzen sollte. Und dieses Opfer hat das erstmal nur zum Schein mitgemacht und hat dann doch mit uns gesprochen, daher wissen wir das überhaupt auch nur, weil er sich dann tatsächlich der Polizei offenbart hat und wir den darüber auch noch vernehmen konnten. Da war es dann so, dass der diese 10.000 Euro, dafür hatte er schon mal eine Anzahlung von 3.000 Euro bekommen, als er seine Bereitschaft signalisiert hatte, mitzumachen. Und diese 3.000 Euro wurden dann selbstverständlich zurückverlangt. Um dem Nachdruck zu verleihen, dieser Rückzahlung, ist es dann zu einem Geschehen gekommen, hier an der Kreuzung Turmstraße, Huttenstraße, gar nicht weit weg vom Kriminalgericht. Abends um 20 Uhr, auch zu einer Zeit, wo da noch was los ist, da saß er dann im Café und es kamen so ein Dutzend Leute an, bewaffnet, die anfingen auf ihn einzuschlagen und ihn in den Kofferraum eines Autos zu zerren und reinzudrücken und ihm ankündigten, sie würden ihn zerstückeln und die Einzelteile an seine Mutter schicken. Aber es kam dann zum Glück gerade ein Freund vorbei, der sagte, ich bezahle euch diese 3.000 Euro, lasst ihn gehen, und dann haben sie ihn tatsächlich losgelassen. Also das ist der einzige Fall, wo ich mitbekommen habe, wie es dann läuft, wenn der Lohn quasi wieder zurückzuzahlen ist.
Wie ist es eigentlich sozusagen überhaupt, dass man sich auf solche paralleljustiziellen Strukturen einlässt? Also wenn es tatsächlich Kriminelle sind, die insgesamt den Plan haben, den Staat herauszuhalten, verstehe ich das. Aber wir haben ja auch eine ganze Reihe von Schlichtungen, die eigentlich von gut gemeinten, aber nicht juristisch versierten Personen dann irgendwie vorgenommen werden, die aber einfach wirklich nur so diese Idee haben, wir können hier dann tatsächlich Frieden stiften, agieren als Friedensrichter oder etwas in dieser Richtung. Warum wenden sich denn eigentlich die betroffenen Personen, die da ineinander in einen Konflikt geraten sind, nicht an die deutsche Justiz? Wir sind ja dafür da.
Ja, auch ein ganz spannendes Thema. Dazu hat es eine Studie des Bundes gegeben vor wenigen Jahren, die sich eigentlich beschäftigte mit der Frage, warum denn eigentlich die Eingangszahlen in Zivilsachen so stark zurückgehen in Deutschland. Und zwar seit 30 Jahren um etwa 50% sind die gesunken, die Eingangszahlen in Zivilsachen, sowohl bei den Amtsgerichten als auch bei den Landgerichten. Und in dem Zusammenhang spielt sicherlich zum Beispiel auch nämlich diese Frage eine Rolle. Warum wenden sich denn die Menschen, insbesondere aus Gesellschaften, die zu uns kommen und dann hier weiter in ihrer Gemeinschaft leben, warum wenden die sich nicht an staatliche Stellen, wenn sie Probleme haben, sondern klären das untereinander? Die Studie hat dazu letztlich auch keine Antwort gefunden. Die beruht nämlich im Wesentlichen auf Statistiken, die man erheben konnte und nicht so auf einem Dunkelfeld, was die Communities angeht. Ich bin aber überzeugt, dass Menschen, die gewohnt sind aus ihren Heimatländern, dass man auch dort nicht unbedingt zu staatlichen Gerichten geht mit Streitigkeiten, sondern erstmal zu der angesehenen Person in der eigenen Großfamilie, die bekannt ist dafür, weise Entscheidungen zu treffen oder weise Ratschläge zu geben, dass man die nutzt oder eben, dass man auch andere Personen aufsucht, die in der Gemeinschaft ein hohes Ansehen haben, das sich natürlich fortsetzt hier. Und ich glaube auch, dass es sicherlich auch Berührungsängste sein dürften mit staatlichen Stellen, gerade wenn man Staat vielleicht aus dem Herkunftsland auch eher als unterdrückend erlebt hat und nicht als Rechtsstaat. Also ich glaube, dass das schon alles eine Rolle spielt. Außerdem kostet es nichts, es geht schnell und es stellt den Rechtsfrieden oft nachhaltig wieder sicher. Was man allerdings dort dann nicht vorfindet, und ich bin mir nicht sicher, ob die Beteiligten das überhaupt realisieren, ist, man bekommt keine neutralen Entscheidungen und man bekommt natürlich auch keine durchsetzbaren Entscheidungen. Die Durchsetzbarkeit ist quasi nur der soziale Druck, der dann auf demjenigen, der sich auf eine Einigung einlässt, lastet, wenn er die dann nicht einhält, weil er damit ja auch den Schlichter desavouieren würde, der da sein Wort gegeben hat. Also was wir eben aus Gesprächen mit Schlichtern, die wir inzwischen geführt haben, wissen, ist, dass die zum Beispiel sehr wohl überlegen. Wir haben Aussagen bekommen, wie wenn auf der einen Seite eine gefährliche, als gefährlich und gewalttätig bekannte Familie steht und auf der anderen Seite nicht, dass er sich bei seinem Schlichterspruch doch durchaus daran orientiert, den so zu fällen, dass die gewalttätige Familie nicht Anlass hat, ihn anzugreifen, was nämlich auch ab und zu vorkommt. Das kriegen wir auch als Justiz dann selten mal mit, dass ein Schlichter angegriffen wird, wenn der Schlichtung kein Einverständnis bestand. Also jedenfalls, es hat auch viele Nachteile. Aber ich glaube, dass die Menschen, die diese Schlichtungen aufsuchen, das so auch gar nicht unbedingt realisieren, welche Nachteile sie da treffen. Sie haben dafür, das haben wir auch durch die Schlichter erst erfahren, da wird ein grundsätzliches Bedürfnis befriedigt, was wir als staatliche Justiz gar nicht befriedigen können. Nämlich in diesen Gesellschaften, mit denen wir bisher zu tun hatten, hier arabische Herkunft, ist es so, dass es ganz wichtig ist, als Person und mit seiner gesamten Familie gesehen zu werden von demjenigen, der dann am Ende die Schlichtung ausführt. Also wir haben gehört, dass die Schlichtungen unheimlich zeitaufwendig sind, dass die sich oft dreimal treffen müssen und erst beim dritten Mal überhaupt das Thema auf den Tisch gepackt wird, weil es vorher darum geht, aus welcher Familie kommst du und kennst du den und bist du mit jenem verwandt. Und also man fängt auch bei Adam und Eva an und das erleben wir auch in unseren Hauptverhandlungen ja manchmal, dass wir eigentlich nur eine Zeugenaussage wollen zu einem konkreten Punkt, der uns interessiert, und die Zeugen aus gewissen Kulturkreisen fangen aber an, uns von der Familiengeschichte oder irgendwas zu erzählen, was wir gar nicht wissen wollen, und sind dann ganz ja verschnupft, wenn wir dann dem Einhalt gebieten. Also tatsächlich ist das ein Grundbedürfnis, was in diesen Schlichtungen aber befriedigt wird, so in der Gesamtheit mit der ganzen Familie und Familiengeschichte gesehen zu werden.
Aber ist es dann irgendwie sinnvoll, in solchen Konstellationen dem auch Einhalt zu gebieten? Also wäre das nicht sozusagen eher umgekehrt eine Frage der interkulturellen Kompetenz dann auch von Gerichten und Staatsanwaltschaft, sich möglicherweise auch mit Hilfe der Dolmetscher, die ja auch nochmal Einblick in die Kulturkreise bekommen, da entsprechend informieren zu lassen, wie werden Sachverhalte dargestellt, wie ist dort die Kommunikationskultur ausgeprägt, wie überhaupt sind die kulturellen Besonderheiten, und dann eben den Zeugen und den Angeklagten auch die Möglichkeit zu geben, so wie sie es eigentlich gewohnt sind und ohne sich quasi auf dieses preußische Klaren und Komma zum Punkt irgendwie einzulassen, das zu schildern, was sie schildern wollen?
Tja, ist die Frage, ob, also erstens ist interkulturelle Kompetenz ein ganz wichtiges Thema, das ja auch in Fortbildungen zum Glück regelmäßig zum Gegenstand gemacht wird. Da kann man, glaube ich, gar nicht genug lernen. Allerdings glaube ich, dass es auch schwierig ist, sich als staatliche Justiz jetzt auf jeden einzelnen aus den verschiedensten Kulturen dieser Welt adäquat einzustellen. Ich glaube, wir müssten eher besser erklären, was wir machen in den Vorgericht, warum wir es machen, dass wir nicht genervt sind und das nicht, uns nicht interessiert, sondern dass einfach unser Rechtssystem ein anderes ist und eher umgekehrt für Verständnis werben, warum wir unsere Verfahren so führen, wie wir sie führen.
Möchte dann aber auch bei dem Punkt werden, das was ja auch die Studie der Senatsverwaltung und von Professor Roh damals mit herausgearbeitet hat, dass es letztlich diese ganzen paralleljustiziellen Strukturen auch einfach nur ein Ausdruck von einer fehlerhaften Migrationspolitik sind. Einfach dadurch, dass man quasi von frühen Zeiten an, von den 70er und 80er Jahren, als dann quasi viele Migranten nach Deutschland gekommen sind, man die eben weiterhin isoliert hat, ihnen einen Gastarbeiterstatus gegeben hat mit der Idee, ihr müsst euch ja gar nicht integrieren, ihr seid ja sowieso in ein paar Jahren wieder weg, dass auch Flüchtlinge aus anderen Ländern tatsächlich erstmal ghettoisiert wurden, lange in Flüchtlingsheimen untergebracht worden sind und so weiter, damit aber auch kein Vertrauen in den deutschen Staat gelernt haben, auch kein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat gelernt haben und natürlich auch da keine Integration frühzeitig irgendwie stattgefunden hat, wo die Leute aufgenommen worden wären, um ihnen mitzuteilen, wie es eben hier funktioniert. Also wenn ich erstmal in der Hauptverhandlung dann sitze und das erste Mal mit einem Gericht konfrontiert werde, ist vielleicht dieser Sinneswandel, wie man hier in Deutschland tickt, dann auch ein bisschen zu spät und zu punktuell und wäre eigentlich doch etwas, was man von Beginn an, sobald man nach Deutschland kommt, erlernen sollte oder sich damit auseinandersetzen sollte und auch die entsprechenden Möglichkeiten bekommen sollte, sich zu integrieren und damit auseinanderzusetzen.
Hast du absolut recht. Thema Parallelgesellschaften spielt da eine Rolle. Da spielt natürlich dann auch Paralleljustiz rein. Allerdings, also es wurde ja in den letzten Jahren, diese Fehler, die man früher gemacht hat, die wurden ja erkannt und es wurde in den letzten Jahren versucht, das anders zu machen. Zum Beispiel wurde mit dem Flüchtlingszustrom ab 2016, hatte der Berliner Senat ein Maßnahmenpaket erlassen, um damit umzugehen und unheimlich viel Geld in die Hand genommen. Und da war Teil der Integrationskurse, die damals alle zu uns kommenden Menschen bekamen. Ein Teil dieser Integrationskurse war dann auch ein Rechtskundepaket und das wurde bespielt von Richtern und Staatsanwälten, die das als Nebentätigkeit gemacht haben, mit der Idee, eine Justiz zum Anfassen auch anzubieten, sich direkt als Gesprächspartner anzubieten für die Menschen, die da zu uns kommen und dann auch gleichzeitig zu zeigen, unsere Justiz ist einfach vielleicht auch anders als die Justiz aus den Herkunftsländern dieser Menschen, nämlich jemand, mit dem man auf Augenhöhe ganz normal sprechen kann. Und die Fälle, die dann auch in diesem Programm aufgenommen wurden, die haben wir also aus der Praxis genommen. Typische Fälle, die vielleicht auch die Menschen betreffen können, um halt eine Grundidee dafür und Grundgefühl dafür herbeizuführen, dass man sich an die deutsche Justiz auch wenden kann und was da überhaupt passiert bei uns. Dieser Rechtskundeunterricht wird, soweit ich weiß, jetzt auch in den Schulklassen fortgesetzt, immer noch als Nebentätigkeit, um halt frühzeitig einfach das Thema allen nahe zu bringen. Und das betrifft ja auch nicht nur die Menschen, die neu zu uns kommen. Ich denke auch viele, gerade Thema Schulklassen, die sonst nicht mit Justiz zu tun haben, für die wird das ja auch relativ neu sein. Also ich glaube, es hat insgesamt einen Mehrwert, aufzuklären einfach darüber, was wir machen und wie es hier funktioniert, wie du sagst.
Du hast vorhin in der Vorbereitung auch noch erzählt, das ist quasi auch so ein bisschen für dich mit diesem Thema Paralleljustiz, das sich jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt, wenn ich es richtig überblicke, begleitet, auch quasi ein permanenter Lernprozess. Also quasi begonnen mit dem, da macht mir irgendwelche Friedensrichter mein Verfahren kaputt, bis jetzt mit irgendwie immer mehr Einblicken und so weiter zu Schlichtungskursen und Ähnlichem. Vielleicht könntest du das abschließend nochmal kurz darstellen, was sozusagen diese Erkenntnisreise war.
Ja. Genau, wie du sagst, absolut. Man als Staatsanwalt nimmt man ja erstmal das ärgerliche Ende, nämlich das kriminelle Ende des Ganzen wahr. Und erst durch die wissenschaftliche Studie 2015, da wurde zum ersten Mal von den gutwilligen, unwissenden Schlichtern berichtet, die es auch gäbe. Was dann damit auch verbunden war, war die Frage, die lange strittig blieb, wie groß ist denn eigentlich das Dunkelfeld bei sowas? Gibt es eigentlich nur einmal im Jahr Paralleljustiz oder wird das immer gemacht? Und ich glaube, dass wir das inzwischen beantworten können, dass es in Gemeinschaften, wo halt außergerichtliche Konfliktlösungen typisch sind, dass das immer gemacht wird. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist in den allermeisten Fällen ist das völlig in Ordnung, was da passiert und würde uns gar nicht stören. Uns stört das, wo unsere Verfahren manipuliert werden. Und uns würde sicherlich auch stören, wo zum Beispiel Schwächere über den Tisch gezogen werden, was wir allerdings so nicht mitbekommen. Und deshalb war die Idee, die ich vor einigen Jahren schon hatte, ist die Frage, ob wir nicht dieses Dunkelfeld ein bisschen aufhellen könnten, indem wir einfach Zugang finden zu einigen dieser gutwilligen unwissenden Schlichter und einfach auch mal ins Gespräch kommen darüber, was machen die eigentlich, was ist eigentlich überhaupt los in den Communities und vielleicht auch, was können die von uns gebrauchen im Sinne von, um als Brückenbauer aufgebaut zu werden. Leute, die wir kennen, wo wir wissen, die wollen sich nun wirklich rechtstreu verhalten, die haben eine positive Einstellung zu Recht und Staat und wollen einfach nur korrekt das machen, was aber in ihrer Community halt hilfreich ist. Und tatsächlich haben wir jetzt zweimal einen Probelauf gemacht mit ausgewählten Teilnehmern. Also durch diese wissenschaftliche Forschung, die in Berlin stattgefunden haben, konnten wir quasi über eine Ecke Schlichter, die Wissenschaftler für vernünftig hielten, für geeignet hielten, die haben wir also eingeladen, haben zweimal jetzt einen Kurs gemacht. Der erste war noch geprägt von der Idee, das sind bestimmt alles Leute, die das seit vielen Jahren machen. Denen brauchen wir eigentlich nichts zu erzählen, wie man so ein Gespräch führt, sondern die wollen vielleicht wissen, was ist in Deutschland erlaubt, wie weit dürfen sie gehen, was ist eigentlich mit Zeugnisverweigerungsrechten später vor Gericht, so dass wir also uns auf dieses sehr konzentriert haben und ganz viel in Dialog mit denen gegangen sind und auf die Weise auch sehr viel erfahren haben. Zum Beispiel ein paar herausgehobene Punkte. Imame, die hier immer so als Negativbeispiel einem vorleuchten, erstmal hier in Deutschland als jemand, der sich irgendwie einmischt schlichtend, haben wir erfahren, dass die diese Rolle in ihren Herkunftsländern überhaupt nicht wahrnehmen. Die sind nicht Schlichter in ihren Herkunftsländern, da gibt es andere Instanzen für. Das ist eine Rolle, in die hier reingedrängt sind in Deutschland, weil in den Communities einfach keine andere Respektsperson da ist, der man vertraut, mal einen Ratschlag zu geben, wenn man ein Problem hat. Und die liebend gerne, zumindest die, mit denen wir zu tun hatten, diesen Job auch gerne wieder abgeben würden, weil das unheimlich viel Nerven und Zeit sie kostet.
Und wahrscheinlich auch ein Überforderungsgefühl mit sich bringt.
Mit Sicherheit auch, weil dazu ist ja niemand ausgebildet, genau. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass die keineswegs, wenn man zum Imam geht und den um Rat bittet und dass der gar keine Entscheidung trifft. Also der sagt einem gar nicht, was man machen soll. Also ich hätte gedacht, das ist dann bestimmt religiös bindend und dann macht man das auch so. Das ist aber nicht so. Die erteilen tatsächlich nur einen Ratschlag und die Betreffenden müssen sich quasi gar nicht zwingend daran halten. Es gibt auch Fälle, in denen die dann einfach zum nächsten Imam gehen, wenn ihnen der Ratschlag nicht gefallen hat. Solange bis sie einen hören, der für sie passt. So dass uns ein Imam erzählte, er setzt sich schon immer in einem Dreiergremium mit zwei anderen Imamen dahin, um irgendwie dann deutlich zu machen, doch, das ist jetzt ein guter Vorschlag.
Es gibt also keinen gesetzlichen Richter in der Paralleljustiz. Okay.
Genau. Und also das waren so Sachen, die für mich ganz, ganz spannend und neu waren. Auch, was ich nicht geahnt hatte, ist, ich dachte früher in so Großfamilien, dass da das Familienoberhaupt derjenige ist, der schlichtet. Und der die Instanz dann ist. Tatsächlich ist es aber gar nicht so, sondern es kann auch der Onkel sein. Es geht eher darum, dass es sich um eine kluge, angesehene Person handelt, die insgesamt Respekt bekommt in der Gemeinschaft. Das muss gar nicht der Chef der ganzen Gemeinschaft sein. Das nur als Beispiele, was ich gelernt habe. Auch interessant fand ich, es waren ganz viele Frauen dabei. Hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, das ist eine reine Männerdomäne. Tatsächlich dürfen auch in islamischen Gemeinschaften Frauen nicht über Männer schlichten, aber untereinander machen die das durchaus. Hm. Und es waren, muss ich sagen, gerade die Frauen in diesen Kursen, die unheimlich aufgeschlossen waren. Auch zum Beispiel, wir haben auch Grundlagen der Mediation besprochen, Gesprächsführungstechniken. Da waren die, also haben sie wie einen Schwamm aufgesogen, würde ich sagen, während die erfahreneren männlichen Schlichter da, glaube ich, den Eindruck eher gespiegelt bekamen, dass sie möglicherweise ziemlich Amateure sind. Meine ich jetzt nicht böse, aber es ist natürlich so. Es ist ja keiner von denen irgendwie ausgebildet dazu, irgendwas zu schlichten. Es macht jeder so, wie er denkt und nach persönlichem Talent. Und da ist natürlich, haben die theoretisch auch, können die noch viel dazulernen. Wir haben dann nämlich nach diesem ersten Kurs, als wir gemerkt haben, die können eigentlich auch das Schlichten nicht, haben wir den zweiten Kurs stark verschult gemacht, dass wir dann also nicht nur diese rechtlichen Teile, die wir noch deutlich ausgebaut haben, präsentiert haben, sondern eben auch, wir haben einen Trainer, der dabei war, der macht auch Mediationsausbildung, der hat so ein paar Module aus seiner Mediationsausbildung mit reingenommen. Wir haben dann auch Rollenspiele dann gemacht, Gruppenübungen und gerade in den Rollenspielen, muss ich sagen, ist da deutlich geworden, dass halt, was so Gesprächsführung angeht, kann man noch viel investieren rein. Und ja, dieser verschulte Kurs, dadurch haben wir allerdings weniger über die Schlichter gelernt, die da bei uns saßen. Die haben diesmal dann wirklich vor allem von uns gelernt. Wie gesagt, Idee ist, Brückenbauer zu finden. Wir sind jetzt nach diesen zwei Kursen auch an einem Punkt, wo wir jetzt erstmal gucken müssen, wollen wir weitermachen, wie wollen wir weitermachen. Darüber wird die Hausleitung der Senatsverwaltung im Laufe des Jahres, denke ich, entscheiden. Und müssen wir einfach mal sehen, aber dass wir überhaupt jetzt Menschen kennengelernt haben, die sagen, die ein positives Verhältnis zum Staat haben. Das ist auch ganz deutlich. Die haben sich ja auch getraut, zu uns zu kommen. Wir haben das in den Räumen der Senatsverwaltung abgehalten, diesen Kurs. Und es erforderte natürlich auch eine große Überwindung für einige Leute aus den Communities, zu uns zu kommen. Und uns hat auch einer deutlich gesagt, in seinem Umfeld, die hätten gesagt, geh nicht hin, die wollen dich nur aushorchen. Und also ein Misstrauen war da schon da, aber ich denke, die haben sehr schnell verstanden, dass wir ernsthaft an einem Kontakt interessiert sind, einfach lernen wollen. Denn meine Überzeugung ist, dass also mit diesen gutwilligen Schlichtern, denen die auch rechtstreu sich verhalten wollen, dass wir da eigentlich zu einem guten Verhältnis finden könnten als staatliche Justiz. Denn die leisten etwas, was wir so vielleicht nicht leisten, nämlich dass die in den Traditionen der Gemeinschaft den Rechtsfrieden wiederherstellen können, dauerhaft. Wir dagegen können eine verbindliche und durchsetzbare und neutrale Entscheidung bieten. Also in Verfahren, wo quasi zum Beispiel vom Familiengericht könnte das sein, wo es sowohl eine Einigung in der Familie gab, als auch ein staatliches Verfahren, wäre es, glaube ich, ein Gewinn für alle Seiten, wenn wir entspannt miteinander umgehen, die andere Seite und sagt, was haben Sie eigentlich alles gemacht in der Familie, und das Gericht dann diese Entscheidung, die dies mit einbeziehen kann, um eine gute Entscheidung in der Sache zu treffen.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.